So, hallo. Mikro an, bitte. Willkommen bei der SIGINT. Es geht los. Ich bin der Sam vom CCC. Unser Orga-Team hat hier in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen was organisiert und wir sind auch alle sehr aufgeregt. Und die Hauptmacher sind auch gerade nicht da, um euch willkommen zu heißen. Deswegen erstmal vom gesamten Team und so ein herzliches Hallo, willkommen. Stellvertretend von mir. Also die SIGINT findet zum zweiten Mal statt. Ich weiß nicht, wer von euch beim letzten Mal da war. Ich glaube nicht so viele, weil beim letzten Mal waren es schon weniger, also bei der Eröffnungsveranstaltung, als jetzt heute hier sind. Wir haben jetzt 3 Tage vor uns mit vollem Programm, mit Spaß, heute Abend mit Party. Dazu seid ihr alle eingeladen. Vielleicht kriegen wir auch noch bei dem Wetter ein bisschen Grillen hin am zweiten oder dritten Tag. Und ja, und ich hoffe, dass wir alle Spaß und Kommunikation haben. Bevor es jetzt Kontrollverlust, noch ein paar organisatorische Hinweise. Also die Kasse ist geöffnet, haltet mal eure Bändchen hoch. Ihr solltet nicht hier reingekommen sein, wenn ihr keine Bändchen habt. Ihr habt hier dieses Gebäude, für die das erste Mal sind. Hier gibt, das ist der Kometsaal, Saal 1, im Programm ausgewiesen. Die restlichen Sachen finden drüben statt im Haus Nummer, Mediapark Nummer 6. Das ist hier Mediapark Nummer 7. Dort gibt es die 2 Ebenen, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dort für, oder sogar 3 Ebenen. Auf der mittleren Ebene sind die Stände. Im unteren Teil findet ihr Platz, um euer Notebook und eure Technik auszubreiten. Da findet auch die Hardhack statt. Da gibt es spezielle Tische. Die Holztische, die sind für die Löteriche unter uns. Ja, damit die nicht die guten Konferenztische kaputt machen, haben wir für die Extratische gemacht. Also wer seinen Lötkolben schwingen will, bitte nur auf den Bierbänken machen. Im der Konferenzsaal, also der Konfi, ist ausgeschildert mit Saal 1 bis 3 im Mediapark 6, das ist auf der ersten Ebene, wenn man die Treppe, wenn man reinkommt, rechts hoch geht, auf der rechten Seite. Das ist der Konfisaal, das ist bei euch die mittlere Spalte im Programmpunkt und Raum 4 und 5 ist auch ausgewiesen als Workshop-Raum. Wir haben auch noch Workshop-Räume hier oben im dritten Geschoss, aber das ist eher sowas interessant für die Referenten und die Speaker und die Helfer. So. Was kann ich organisatorisch noch sagen? Das ist auch eine Mitmachveranstaltung. Denkt dran, Mitmachveranstaltung natürlich auch in praktischer Hinsicht, dass ihr auch gerne mal helfen könnt und das ein oder andere anpacken könnt, wenn ihr gebetet werdet oder wenn ihr seht, dass das nötig ist. Mitmachveranstaltung heißt aber auch inhaltlich. Das soll jetzt hier nicht unbedingt immer eine Schulveranstaltung, eine Lehrveranstaltung sein, sondern wir hoffen, dass ihr also auch eure Meinung mitbringt und die auch irgendwie sagt, wenn Platz dafür ist und wenn Diskussion ist und zwischendurch und überhaupt. So, das waren die ersten organisatorischen Hinweise. Wir freuen uns alle und ich übergebe jetzt an die inhaltliche Einführung und wünsche euch viel Spaß.
Nee, ich habe jetzt das sozusagen.
Okay. Hallo, hallo. Okay. Super, danke für die Einführung. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch irgendwas sagen wollte, wie das ganze Thema entstanden ist, dass das eigentlich dazugehört. Das habe ich vergessen in der Präsentation. Ich mache das einfach ohne und steige sofort ein. Und zwar mit einem herzlichen Dankeschön für die Einladung an die Organisatoren. Ich fühle mich sehr geehrt, hier sprechen zu dürfen. Und auch insgesamt danke für die Organisation dieser Konferenz und also für die SIGINT 10. Danke, weil das ist auch eine ganze Menge Arbeit, sowas zu machen, so Räumlichkeiten zu besorgen und Speaker einzuladen, Getränke und Technik und alles hier ranzuschaffen, die Promotion zu machen etc. Das mit anderen Worten eine Infrastruktur herzustellen, auf der wir uns alle bewegen können, mit denen, wo wir uns unterhalten können, wo wir diskutieren können über verschiedene Themen, unter anderem über Plattformen und Deswegen würde ich sagen, die SIG in 10 ist selber auch eine Plattform, wo wir jetzt so mit einem Thema wären. Denn ich muss natürlich diesen Begriff erstmal erklären, Plattformneutralität, darüber soll ich ja heute sprechen. Und für mich ist zum Beispiel die SIG in 10 eine Plattform. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt verschiedene große Plattformen, verschiedene relevante Plattformen. und ich würde sagen, es gibt allgemein gesellschaftlich relevante Plattformen. Soweit hat das die SIG in wahrscheinlich noch nicht geschafft. Aber eine Definition sollte es trotzdem hinhauen. Also eine Plattform, wie ich sie verstehe, ist eine, schafft Bedingungen der Möglichkeiten von Kommunikation. Also das ist das, wenn ich von Plattform rede, in diesem Kontext, dann meine ich genau das. Also die Bedingungen von Möglichkeit von Kommunikation. Und eine gesellschaftlich relevante Plattform, die wir alle kennen und nutzen, ist unser allergeliebtes Internet. Das Internet, wir können uns erinnern, letztes Jahr haben wir das heftig verteidigen müssen. Gegen Regulation und Regulierung von der Zensursela. Jetzt kommt das Ganze aus Brüssel wieder und wir dürfen die ganzen Argumente nochmal von vorne auftischen. Aber eine Sache hat auch diese ganze Zensursela-Debatte gebracht, denn es hat einen Begriff irgendwie auch in die Öffentlichkeit geschwemmt, der vorher zwar schon da war, aber noch nicht so präsent. Und das ist der Begriff der Netzneutralität. Das heißt, wir haben irgendwie verstanden, wenn wir unser Internet vor Regulierung schützen wollen, dann hat das irgendwie mit Netzneutralität zu tun. Dann wird auch relativ schnell klar, dass das Problem eben nicht nur die Politiker sind, sondern das sind dann eben teilweise auch die Provider selbst. Denn eine der zentralsten Stellen unseres unglaublich schönen dezentralen Internets sind nun mal die Zugänge zu dem Internet. Und dort haben ja auch die Zugangsprovider die Kassenhäuschen aufgestellt, wo sie die Menschen abkassieren, die zu den Daten wollen. Und sie glauben jetzt, das eben andersrum auch machen zu können. Das heißt, die Daten abkassieren, wenn sie zu den Menschen wollen. In dieser, sag ich mal, in diesem Nadelöhr kann man das machen, weil man einfach die entsprechende, wenn man da einfach die entsprechende Macht sozusagen hat über diese Engstelle zum Internet. Ja, und das heißt mit anderen Worten, die ISPs wollen noch ein bisschen mehr abkassieren und ein bisschen mehr regulieren. So ein paar Dinge sind im Gespräch. Die ISPs wollen Google zum Beispiel zur Kasse bitten, das ist immer wieder im Gespräch, eben wegen YouTube und den anderen Traffic, den Google verursacht, da so ein bisschen Geld für nehmen zu können, um Google die Datenweiterleitung zu bieten. Sie wollen natürlich BitTorrent ausbremsen, das ist ein riesengroßer Teil des Traffics im Internet ist ja BitTorrent-Traffic und das würden sie ganz gerne so ein bisschen unterbinden. Natürlich wollen sie die IP-Telefonie sperren, weil das natürlich eine, beziehungsweise das machen sie jetzt schon im Mobilfunkbereich, weil das natürlich ihr Geschäftsmodell angeht. Sie wollen natürlich eigene Content-Angebote bevorzugen, wie zum Beispiel die Telekom, die ihre eigene Videoplattform hat, und sie wollen mit Bloggern, das wissen wir noch nicht, was sie uns mit uns vorhaben, aber ich glaube, da werden wir vielleicht noch ein bisschen was erleben. Das heißt also mit anderen Worten, die ISPs wollen das Internet nach ihren Gutdünken durchregulieren. Und das ist eben das, wogegen sich Netzneutralität wendet. Ein paar Leute haben das ein bisschen falsch verstanden. Diese Woche war das, glaube ich, hat Glenn Beck einen riesengroßen Rant auf Vox News abgelassen über die Kämpfer der Netzneutralität. Unter einem völlig falschen Verständnis von Netzneutralität eben, dass die Freiheit des Internets durch die Kämpfer für Netzneutralität eben gefährdet sei, und hat tatsächlich sowas gesagt wie: "So now the president wants to regulate the internet to help control all the misinformation out there. He is going to do it with net neutrality." Ja, wir können dann irgendwie so lachen, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, dass der Glenn Beck sich da tatsächlich in einen Fernsehsender hingehen kann und sagen, sie wollen das Internet regulieren, also die Netzneutralitätsbefürworter wollen das Internet regulieren, denn er hat nicht ganz Unrecht. Und das ist irgendwie diese Paradoxie, die ich aber wiederum sehr, sehr interessant finde an dieser Forderung nach Netzneutralität, denn wenn wir Regulierung nicht wollen, dann geht das nur durch Regulierung. Und das ist ja auch die Forderung von Netzneutralität. Das heißt eben, den Providern sollen gesetzliche Schranken gesetzt werden, wie weit sie selbst bestimmen sollen, wie diese Daten und wie schnell diese Daten fließen. Und dieses Paradox zwischen Freiheit und Regulation, das ist, ich finde das sehr, sehr spannend, weil das irgendwie so ein bisschen die, ja, die bisherigen Denksphären der Politik nicht völlig durcheinander bringt. Ich meine, sowas, solche Gedanken gab es schon vorher, aber also im Grunde genommen geht es ja tatsächlich darum, die absolute Freiheit, sozusagen diese Anarchie, die im Netz herrscht, zu verteidigen, indem man reguliert. Das ist schon, also ich finde, das ist schon eine ganz spezielle Denke, die man da haben muss und die man im politischen Establishment eigentlich eher selten findet. Es ist auch so ein bisschen das Bewusstsein, dass die Freiheit im Zweifelsfall die Freiheit des Stärkeren ist, die Freiheit abzuschaffen. Und das sind eben in diesem Fall die Provider, die ganz gerne unsere Freiheit im Internet abschaffen würden, einfach weil sie die Macht dazu haben. Und ich glaube, dann habe ich jetzt sozusagen den zweiten Teil meines Begriffs der Plattformneutralität, nämlich die Neutralität, so ein bisschen versucht zu umreißen. Und das ist eben die gewährleistete Gleichbehandlung von Kommunikation. Was uns natürlich dann gleich zur Plattformneutralität, so einer, sag ich mal, ersten vorsichtigen Definition davon bringt. Plattformneutralität ist somit die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Kommunikation auf ihrer jeweiligen Infrastruktur, auf ihrer jeweiligen Plattform. Und krasser könnte man das ausdrücken, es ist der regulierende Eingriff in eine Kommunikationsinfrastruktur, um die Freiheit der Kommunikation in ihr zu erzwingen. Also ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen krasser ausgedrückt, damit der Punkt und die Paradoxie an der Sache ein bisschen vorankommt. Aber wozu brauchen wir Plattformneutralität, kann jetzt der eine oder andere fragen. Wir haben jetzt diese Diskussion um Netzneutralität, reicht das denn nicht? Wir können jetzt einfach, wir kämpfen jetzt für die Freiheit des Netzes und das müsste doch, und was sollen wir denn da noch sozusagen neutralisieren, ja? Und da habe ich eben eine These und das ist die folgende. Der Kampf um Netzneutralität ist nur ein Beispiel von vielen Abwehrkämpfen, die wir für freie Kommunikation werden führen müssen. Das heißt also, es wird sich nicht alles nur in dem OSI-Layer 1 bis 4 abspielen, wo momentan vor allem die Netzneutralitätsdebatte tobt, sondern und auch nicht allen 7 Layern des OSI-Modells, sondern es wird dabei hinausgehen. Ich muss da ganz kurz einwerfen, ich habe die Befreiung des OSI Layer 8 genannt. Ne? OSI Layer 8 sagt irgendwie, glaube ich, jedem Admin was, der das ist schon mal irgendwie mit DAOs zu tun hatte und dann eben festgestellt hat, hey, das Problem mit dem mit der Konnektivität liegt anscheinend an Layer 8, also dem Menschen. Ne? Aber diesen Witz, das war wirklich nur ein Witz, den ich sozusagen so ein bisschen als Lockmittel in das Titel reingemacht habe. Ich werde ein bisschen abrücken von diesem Layer 8, der der Mensch ist, sondern ich werde das ein bisschen anders erweitern, das Modell, aber ich werde es erweitern. Ja gut, also kommen wir zurück. Das Schichtenmodell, was wir da unten sehen, TCP/IP, das ist das, was wo die Provider ja mit der Deep Packet Inspection ran wollen. Und in den applikationsbezogenen Schichten, die letzten drei, gibt es ja eine gewisse Vielfältigkeit, aber ich finde, dass sich ein Dienst, den wir benutzen, der hat sich eigentlich relativ weit durchgesetzt, sodass ich ihnen eine ganz spezielle Status als Plattform geben möchte und das ist das WWW. Und das WWW ist in vielerlei Hinsicht so etwas, was ich zum Beispiel auch als Idealpunkt oder als Ideal von Netzneutralität oder auf jeden Fall als positives Beispiel für, oder sagen wir mal Plattformneutralität, was ich mit Plattformneutralität meine, würde ich das gerne heranziehen. Also Tim Berners-Lee hat jetzt vor bald 20 Jahren diese Technologie erfunden, hat sie sofort Public Domain gemacht, hat sie sozusagen der Welt geschenkt und hat damit die Grundlagen dessen gelegt, was wir heute mit dem WWW haben. Und wenn wir uns angucken, das ist eine unfassbar mächtige und eine unfassbar weit verbreitete Plattform, die auch eine unglaubliche Egalität der Kommunikation ermöglicht. Das passt bestimmten Leuten nicht, dass ihr qualitätsjournalistisches Produkt nur einen Klick entfernt ist von dem Porno und der Verschwörungstheorie, aber das ist genau das, was ich am WWW auch so liebe. Und also das heißt, diese Technologie steht für jeden frei, niemand kann über sie hinausgehen, niemand kann darunter bleiben, kann man natürlich jeder, aber sie schafft sozusagen die gleichen Voraussetzungen für alle, um zu kommunizieren. Und ja, er hat natürlich dann auch noch gleich eine Organisation dazu geschaffen. Das W3C ist sozusagen, ich nenne das jetzt einfach mal so, die Organisationsüberwachung der Webneutralität. Und also ganz eigenmächtig. Und es ist so ein bisschen so, sie schaffen eben die Standards und drücken sie durch. Man weiß ja auch, dass das Web, dass die Neutralität Webs auch nicht immer sozusagen gewährleistet und gesichert war. Wir denken an die Browserkriege in den 90ern und an die EE-Herrschaft. Das waren schlimme Zeiten, aber mittlerweile kann man durchaus sagen, dass es eine sehr, sehr freie, sehr, sehr erfolgreiche Plattform ist, die wirklich, sag ich mal, vom Erfolg her als Kommunikationsplattform alles andere übertroffen hat. Und sie ist natürlich auch die Grundlage für weitere Geschäftsmodelle. Beispiel Google gäbe es nicht ohne das www und natürlich auch Facebook. Facebook baut auf dem Standard des Web genauso auf wie mein Blog und hat damit aber wirklich mittlerweile das erreicht, was man mit gutem Gewissen allgemeingesellschaftliche Relevanz nennen kann. Also das heißt, eine Plattform als allgemeingesellschaftliche Relevanz, ich weiß nicht so genau, das müsste man nochmal recherchieren, aber ich würde schon sagen, dass das ungefähr der allgemeingesellschaftlichen Relevanz des Webs vor bestimmt 7 Jahren oder so entspricht, von der Verbreitung her. Also wir haben jetzt bald 500 Millionen Nutzer auf Facebook. Ja, und Facebook ist natürlich in letzter Zeit, das habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, ziemlich im Gerede. Da gibt es verschiedene Kritikpunkte, natürlich mit den dauernd sich verändernden Privacy-Einstellungen und natürlich auch der Gutsherrenart, wie sie mit ihren Nutzern umspringen und ihnen sozusagen immer vor die Nase rumpeln und die User gängeln. Und also ich glaube, so langsam hat man ein Verständnis davon, dass Facebook gar kein richtiges Monopol sein muss, um sich so anzufühlen. Und das mag wahrscheinlich daran liegen, dass Facebook so ein bisschen unumgänglich ist. Es gibt, ich habe das mal soziale Gravitation genannt. Also man kann sich Facebook nicht entziehen, weil eben so viele Leute auf Facebook sind, die man kennt. Und das heißt, man ist so ein bisschen abhängig davon, wenn man mit seinen Freunden kommunizieren will und von den neuesten Partys mitbekommen möchte oder wie auch immer, dann ist man mehr oder weniger teilweise gezwungen, auf Facebook zu sein. Und das heißt, das ist so ein bisschen unumgänglich. Und die zweite Sache ist, dass sich Facebook jetzt tatsächlich anstrengt, so eine Art Infrastruktur ins Web zu einzubauen mit dem Like-Button, der dann irgendwie auf allen möglichen Seiten eingebaut werden kann. Versuchen sie tatsächlich so eine personalisierte allgemeine Infrastruktur auf allen Webseiten, also auf möglichst allen Webseiten so sich auszubreiten. Das heißt mit anderen Worten, ich würde sagen, dass beim OSI-Layer eben nicht Schluss ist, sondern dass sich zum Beispiel mit Facebook, aber auch mit Google und anderen Diensten, dass sich dort ein weiterer Layer auf dem OSI-Modell breit gemacht hat, der eine ähnliche allgemeine gesellschaftliche Relevanz hat und der eben die Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur für Kommunikation und Gesellschaft bereitstellt. Das ist nicht ganz ungefährlich, wie wir auch, glaube ich, alle jetzt mittlerweile so ein bisschen langsam merken. Dana Boyd hat jetzt, auch diese Woche, glaube ich, war das, hat sogar gefordert, Facebook zu regulieren, weil es doch auch eben, genauso wie ich argumentiert habe, eine öffentliche Infrastruktur ist. Und so muss sie auch behandelt werden. Wir müssen sozusagen die Ansprüche, die wir an öffentliche Infrastrukturen haben, die müssen wir auch an Facebook rantragen. Und deswegen fordert sie zur Regulierung auf. Ich würde das ein bisschen anders formulieren oder ein bisschen eine andere Forderung machen, aber da kommen wir noch dazu. Aber gucken wir uns nochmal dieses Modell an. Das heißt also, da hat sich jetzt so einfach ein Layer über das eigentliche Internet gelegt, das wiederum nicht frei ist, ja, und das ist ein Problem. Ich möchte an dieser Sache 3 Beobachtungen feststellen, und zwar, dass Kommunikation immer auf mehreren Plattformen gleichzeitig basiert. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir ein freies Internet haben, wenn wir auf der obersten Schicht dann wiederum kein freies Internet haben. Plattformen pflanzen sich vertikal fort, gerade im Internet. Das heißt also, wenn wir ein Schichtenmodell haben und wir kämpfen um die Freiheit des Schichtenmodells, dann ist das kein ewiger Zustand, sondern über jeder Schicht kann sich wieder eine neue Schicht bauen. Man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel aus Farmville, was so eine Schicht auf Facebook ist, ja, dass sich dann vielleicht aus Farmville dann die Hühner dazu entschließen, eine Republik zu gründen. Nur mal so als Idee, was weiß ich. Ne? Aber es ist, es muss nirgendwo zu Ende sein. Das Internet pflanzt sich vertikal fort. Und deswegen muss die Plattformneutralität auf jeder einzelnen Plattform gewährleistet werden. Und kommen wir zu einem anderen Fall, also kurz bevor Apple, bevor Facebook so im Shitstorm stand, stand eine andere Firma im Shitstorm und das war Apple. Und zwar, also, findet ihr nicht übrigens auch, dass das irgendwie so Illuminatus-mäßig, das ist das Zeichen für den App Store, falls das nicht jemand nicht weiß. Jedenfalls Apple und seine App Store-Politik stand natürlich genauso in der Kritik. Zu Recht, weil Steve Jobs tatsächlich, ich weiß nicht, ob nur Steve Jobs oder die, auf jeden Fall die Firma Apple, mehr oder weniger auch genauso nach Gutsherrenart und nach selben und Gutdünken uns vorschreiben will, was wir für Applikationen auf unseren, auf unserer Hardware haben wollen. Und das ist nämlich die Sache, also Apple hat eben mit dem iPhone und dem iPod Touch und dem iPad jetzt etc. hat sie eine Hardware-Plattform, eine die durchaus auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, aufgelegt, die uns auch wieder gängeln will, die uns vorschreiben will, was wir dafür Applikationen haben wollen, etc. Das heißt, es gab da diese schöne E-Mail, hat da jemand gelesen, wo Steve Jobs hat sich jemand über die Freiheit, über den Begriff der Freiheit gestritten per E-Mail. Und der, das war ein Blogger, der hat dann diese E-Mail veröffentlicht und da war dieser schöne Zitat, Freedom from Porn. Also das heißt, Apple bietet Freedom from Porn, was, was sehr, sehr schön zeigt, was der Freiheitsbegriff dieses Menschen sozusagen ausdrückt. Ja? Also gehen wir davon aus, also dieses Modell kann sich eben noch auch nach unten hin erweitern. Da wir haben dann sozusagen noch unter dem Physical Layer können wir dann sozusagen, kann auch die Hardware eine geschlossene Plattform sein. Also beziehungsweise natürlich sind auch andere Sachen eine Plattform. Gut, aber wogegen genau richtet sich denn jetzt eigentlich Plattformneutralität? Wir haben jetzt so ein paar Beispiele aufgezählt und relativ schlicht kann man sagen, gegen Macht. Das ist jetzt diese Analogie oder diese Idee dazu habe ich von Martin Oetting, der hat nämlich jetzt am Mittwoch, also ich zitiere jetzt ganz, ganz viele frische Texte, wenn ihr merkt, also dass wir sind mitten sozusagen, es ist eine ganz aktuelle Diskussion momentan. Martin Oetting hat am Mittwoch auf Carter einen Text veröffentlicht, den ich sehr schön fand, jedenfalls dieses Zitat: Wollen wir, dass unser Web beaufsichtigt wird von Jedi-Rittern, die unsere Regeln festlegen, ohne dass wir wirklich wissen, wie dunkel die Seite ist, auf der sie stehen? Und das ist eben, glaube ich, diese Grundfrage. Das heißt, wollen wir uns einer Macht unterwerfen, die für uns die Dinge regelt und meint zu glauben, was für uns richtig ist. Aber das führt natürlich zu der Frage, was wäre denn eine machtneutrale, ich nenne das jetzt einfach mal machtneutrale Plattform. Und dazu hat sich, also nicht direkt, aber so ein bisschen indirekt, ein relativ bekannter Philosoph, so ein bisschen der Yuppie-Hester der Philosophie, der Habermas, hat sich darüber Gedanken gemacht und hat in seinem Hauptwerk, das ist jetzt auch schon ziemlich lange her, glaube ich, in den 70ern hat er das geschrieben, die Theorie des kommunikativen Handelns, hat er eine Idealsituation des Diskurses festgelegt oder sich überlegt und die hat er genannt den herrschaftsfreien Diskurs. Das heißt, also jetzt Macht, Herrschaft, ja, den herrschaftsfreien Diskurs und hat dafür unter anderem drei Regeln aufgestellt. Gleiche Chancen auf Dialoginitiation und Beteiligung, gleiche Chancen der Deutungs- und Argumentationsqualität und natürlich die Herrschaftsfreiheit, die platt verstanden werden kann, als dass, wenn wir uns unterhalten, kann an mir eine Knarre an den Kopf hält, aber die natürlich auch sehr viel feinziseliger ist in den ganzen Kommunikationen, die wir miteinander führen, auf verschiedensten Ebenen, ob im Internet oder nicht. Und diese Idealsituation würde ich ganz gerne als Ausgangspunkt und als, sage ich mal, Haltepunkt einer Idee der Plattformneutralität nehmen, so als eine Art Horizont, wo man sozusagen das Ideal aufhängen kann und eine Ideologie in einem, sage ich mal, wertfreien Sinn, eine Ideologie ableiten kann, der wir vielleicht alle zustimmen wollen. Denn ich glaube, dass wenn man diese Herrschaftsfreiheit als ein Grundparadigma von Plattformneutralität versteht, dann kann man nämlich mehr machen, als nur zu achten, dass bestimmt, dass das Internet jetzt irgendwie frei wird, sondern dann kann man ein gesamtpolitisches Konzept daraus basteln. Und das ist mir aufgefallen, als ich diese Artikel geschrieben habe, dass eigentlich dieser Gedanke durchaus portierbar ist in andere gesellschaftliche Prozesse. Denn das heißt, mit anderen Worten, ich würde ganz gerne eine Plattformneutralität so allgemein verstanden wissen, dass man sie über die technische Ebene hinausbringt, dass man sie über die Internetebene und die technische Ebene hinausbringt. Und da habe ich dann verschiedene Bereiche ausfindig gemacht, wo man einen herrschaftsfreien Diskurs oder einen Diskurs herrschaftsfreier machen kann und Forderungen ableiten kann. Und beispielsweise ist es ja so, dass ein Diskurs deswegen nicht herrschaftsfrei sein kann in unserer Gesellschaft, weil wir wirtschaftliche Abhängigkeiten haben. Das heißt, klar, wir haben soziale Ungleichheiten, wirtschaftliche Ungleichheiten, das ist schlimm genug, aber wir haben auch wirtschaftliche Abhängigkeiten. Kommunikation kann nicht wirklich frei fließen und wir sehen das in der ganzen Privacy-Diskussion immer wieder, wenn das Beispiel genannt wird, dass Mitarbeiter X nicht rausfinden will, dass bestimmtes Foto von ihm im Internet veröffentlicht wird, dass er nicht will, dass bestimmte Äußerungen getätigt werden will, wenn sozusagen eine bestimmte Angst davor herrscht, aus dieser finanziellen Abhängigkeit, die ein Arbeitnehmerverhältnis sozusagen ausmacht, wenn ich mich nicht frei äußern kann, weil ich Angst davor haben muss, meinen Job zu verlieren etc., dann haben wir eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Also kann man übrigens auch auf Familien, das gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen, also wirtschaftliche Abhängigkeiten können sich auch darin äußern, dass der Junge nicht sich frei zu seiner Homosexualität bekennen kann, weil er Angst hat, dass er enterbt wird etc. Das heißt, es gibt wirtschaftliche Abhängigkeiten. Und die sind auch ein Problem für die freie Kommunikation. Und da müsste man eigentlich auch rangehen und eine Plattform bauen, die sozusagen als untere Grundlage von Kommunikation die Leute von möglichst viel Herrschaft befreit. Und zwar könnte man als Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen fordern. Das würde nicht wirklich die Herrschaftsfreiheit völlig herstellen, aber man hätte auf jeden Fall eine ganze Menge Abhängigkeiten damit negiert. Die zweite Sache ist natürlich, es gibt auch soziokulturelle Grundlagen von Kommunikation. Wir kennen das alle, also die strukturelle Diskriminierung von Rasse, Geschlecht, sexuelle Vorlieben etc. Das heißt also, man ist nicht frei in seinen Diskursen. Man ist immer festgenagelt auf seine Identität oder wie die anderen die Identität feststellen. Frauen müssen das sehr häufig erfahren, wenn sie sich zu bestimmten Themen äußern, dass sie dann gleich damit konfrontiert werden, dass sie das ja nur sagen, weil sie eine Frau sind, etc. Also das gilt in der gesamten Gesellschaft, natürlich außer in der Piratenpartei. Dann gibt es natürlich auch noch viel feinere Unterschiede. Also da gibt es verschiedene soziologische Untersuchungen, Beispiel Bourdieu und so, das symbolische Kapital und dass es so eine Art Habitus gibt, mit der bestimmte Leute auftreten. Und etc. Das müsste natürlich, das heißt, soziokulturelle Grundlagen bilden auch eine Schicht der Kommunikation, egal wo und wie. Und das heißt mit anderen Worten, der Kampf gegen Diskriminierung und soziale Ungleichheit oder soziokulturelle Ungleichheit und Ungleichbehandlung müsste natürlich eine zentrale Forderung von einer Plattformneutralität sein. Des Weiteren ist natürlich, hat nicht jeder dieselben Voraussetzungen, sich an einem Diskurs zu beteiligen. Hat vielleicht nicht die Möglichkeiten, hat nicht so die Übung, in einem Diskurs mitzumachen. Er hat nicht das gleiche Wissen wie die anderen etc. Das heißt, es gibt sehr viel unterschiedliche intellektuelle und kulturelle Unterschiede, die wir auch sozusagen in diesem Modell aufnehmen können. Und als Forderung wäre dann zu nennen die Angleichung von Bildung und Chancengleichheit, eben die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems und die Ganztagsschule etc. Das heißt mit anderen Worten, also es sind nur ein paar Forderungen. Also Man könnte das Modell noch weitermachen, ja, und sagen, okay, wir haben noch bestimmte andere physische Grundlagen unserer Kommunikation. Wir haben einen Mund, wir haben Arme und Hände und manche haben vielleicht keine Arme und Hände und keinen Mund etc. Oder können nicht sprechen und deswegen müssen wir Barrierefreiheit machen. Also diese Plattformneutralität als Idee oder als Grundkonzept für Politik ist durchaus noch weiter fassbar und ich glaube, da kann man noch viel rausholen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt so interessant finde, denn da sind auch ein paar andere Leute drauf gekommen auf diese ganzen Forderungen und die kommen einem vielleicht nicht ganz so unbekannt vor. Und ich finde das interessant, das sind so tatsächlich teilweise Dinge, die die Piratenpartei auch so, sag ich mal, zumindest bespricht und die insgesamt in netzpolitischen Diskursen oder netzpolitisch nahen Diskursen, würde ich sagen, auch immer wieder diskutiert werden, Beispiel das Grundeinkommen etc. Und wir haben das jetzt auf der Republika, war sogar der Götz Werner war da und hat darüber geredet auf einer Bloggerkonferenz. Ne? Das heißt also, irgendwie scheint da sozusagen Netzpolitik und netzpolitischer Diskurs und bestimmte Themenfelder und bestimmte Thesen, die sozusagen aber auch über den netzpolitischen Diskurs hinausgehen, scheinen sich irgendwie über diese Idee der Plattformneutralität zu verbinden, wo vorher keine Verbindung da war, wo vorher nur sozusagen eine lose Forderung in einem sozio-intellektuellen Feld sich alles zusammengeballt hat, habe ich das Gefühl jedenfalls, dass das irgendwie sich durch diese Plattformneutralität verbindet. Deswegen bin ich, glaube ich, gar nicht der Meinung, dass ich das erfunden habe, sondern dass ich das mehr oder weniger entdeckt habe. diese Plattformneutralität. Und ich habe diese These, dass netzpolitische und netzpolitisch nahe Akteure schon immer heimlich von einer Plattformneutralität geträumt haben. Denn Plattformneutralität ist die logische Forderung aus den Umbrüchen des Internets. Ich würde sogar so weit sagen, dass die Idee der Plattformneutralität die Medienrevolution, die das Internet die letzten Jahre mit der Gesellschaft gemacht hat, das heißt also die Demokratisierung von Produktionsmitteln, also die ganze Digitalisierung und das Internet, Demokratisierung von Produktionsmitteln hin zu gleichen Ausgangspositionen von allen in Sachen Kommunikation, dass die Plattformneutralität als Konzept genau dort ansetzt und das weiterführt. Das Ziel von Plattformneutralität ist die Vergesellschaftung und Angleichung aller Grundlagen von Kommunikation. Und und deswegen wäre es meines Erachtens die ideologische Verlängerung des Internets in die politische Welt. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Schmankerl für Plom vorbereitet. Und zwar, wenn man sich das genauer besieht, dann ist diese Plattformneutralität nämlich gar nicht für uns Menschen, sondern das Resultat von Plattformneutralität wäre ein radikal entfesselter Markt der Ideen und Informationen. Wenn alle die gleichen Kommunikationsvoraussetzungen haben, sich miteinander auszutauschen, dann haben wir einen radikalen Markt, also ein unglaublich aktives darwinistisches System der Ideen. Und das ist sozusagen so ein bisschen so ein Ausblick oder das ist mehr oder weniger so eine These von mir. Und und das war es dann eigentlich auch schon. Also, ab zur Diskussion. Danke. Da hinten? Also, haben wir irgendwie Saalmikros oder so? Nee, ne? Hallo Technik da oben, könnt ihr das Mikrofon hier aufmachen? Hallo? Hallo? Naja. Achso, ja genau, da hinten. Super, danke. Also ich höre dich hier irgendwie auf dem Monitor, glaube ich.
beziehungsweise bei der Piratenpartei ausschließlich verortest. Fast jede Partei wird das unterschreiben, fast jede Partei ist in ihrer Gründung davon ausgegangen, wir brauchen Chancengleichheit, brauchen Offenheit von der Sozialdemokratie bis CDU, die haben das alles in ihrer Gründungsphase durchgemacht und haben halt andere Schlüsse draus gezogen. Was ist jetzt tatsächlich das Neue an der netzpolitischen Beschäftigung damit?
Ja, das ist in der Tat, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist natürlich auch gar nicht so neu. Es ist, glaube ich, nur ein bisschen radikal zugespitzt auf Chancengleichheit in Sachen Kommunikation und Austausch. Also das ist, glaube ich, das Neue, dass wir sagen, dass Diskurs und Austausch und Kommunikation, nach Luhmann eigentlich die Grundlagen dessen, was Gesellschaft überhaupt ist, dass wir dort ansetzen müssen und dort die maximal größte Freiheit durch die absolut maximal größte Chancengleichheit machen müssen. Das heißt also, diese allgemeinen politischen Forderungen, klar, wir brauchen ein Set von Regeln, damit irgendwie der Einzelne irgendwie in seinen Bereichen nicht eingeschränkt wird. Diese Idee gibt es schon immer, aber ich glaube, dass also einerseits sieht man durchaus sehr, sehr gut, dass wenn man dieses Konzept der Plattformneutralität nimmt, dass man durchaus zu anderen Schlüssen und anderen Folgerungen kommt als zum Beispiel die SPD oder die FDP. Und ja, das sieht man nicht nur theoretisch, das sieht man auch praktisch. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Berechtigung hat. Also ich glaube, diese Zuspitzung auf Kommunikationsplattformen, also die macht so den Unterschied. Kannst du da weiter?
Ja, ich möchte auch der These zustimmen, dass da absolut überhaupt nichts Neues dran ist, weil letztlich steht das ja auch alles im Grundgesetz. Wir haben im Grundgesetz den Artikel 14, der auch sagt, Eigentum verpflichtet. Wir haben die Meinungsfreiheit, die jedermann zusteht. Wir haben sowas wie Wettbewerbsrecht, das im Prinzip genau das macht, wovon du redest. Und letztlich ist das Problem doch, wann immer du einen, wie du es am Schluss genannt hast, radikal entfesselten Markt der Ideen und Informationen hast, wird sich aus diesem Markt ein Machtungleichgewicht entwickeln. Und irgendwann wird dieses Machtungleichgewicht dazu führen, dass es diesen radikalen freien Markt eben nicht mehr gibt. Und genau diesen Prozess haben wir ja letztlich beim Internet gehabt. Am Anfang war das Ganze ja ziemlich unreguliert, jeder hat mal vor sich hingemacht. Und dann gibt es Gravitationseffekte, die dazu führen, dass Leute halt zu bestimmten Projekten rennen und da Anhänger werden quasi, und dadurch entstehen Machtungleichgewichte, die wiederum natürlich zur Stabilisierung führen, weil die Macht sich ausbauen will und sich nutzen will, und in dem Moment brauchst du Regulierung. Und das ist genau das, was die Liberalen letztlich auch sagen, Freiheit auf der einen Seite, aber auch Markt, und du musst den Markt auch irgendwo wieder regulieren. Und im Prinzip sind das ganz, ganz alte Hüte, über die du hier redest.
Naja, also ich meine, ganz praktisch kann man das jetzt sehen, zum Beispiel, dass die FDP natürlich irgendwie für die Netzneutralität sich ausgesprochen hat, aber eben nicht regulieren möchte. Also ich glaube schon, dass es da diverse andere Ideen und andere Herangehensweisen ist, weil die FDP hat eben dann ein ganz anderes Verständnis irgendwie. Jedenfalls habe ich in der politischen Realität eine ganz andere Auffassung davon. Also ich sehe das anders. Die FDP jedenfalls weigert sich, Netzneutralität festschreiben zu wollen. Kannst du das Mikro da vielleicht an Julia geben?
Also bei der FDP würde ich eher denken, sie haben noch nicht so ganz begriffen, was damit gemeint ist mit der Netzneutralität, haben Angst vor den Aktivisten und vor den Bürgerrechtlern, weil sie ihre Argumente noch nicht richtig geschärft haben. Aber im Grunde passt das nicht zur FDP, Netzneutralität zu wollen. Und ich war auch auf dem Politcamp, und da war einer, den ich noch von Julis kenne, und der hat gesagt, na natürlich müssen die Provider das Recht haben, den Traffic in ihrem Netz zu steuern. Also ich denke, dass die FDP die erste Partei sein wird, die da ab von geht. Oder wie, ich weiß jetzt nicht, ja, wie es mit der CDU ist, aber es passt überhaupt nicht zur FDP, Netzneutralität zu fordern. Und wenn sie es jetzt noch tut, hat sie einfach nicht verstanden, was das ist.
Genau. Achso, ich wollte nur mal ganz kurz, dieser Einwurf mit den Piraten, ich habe das nicht ausschließlich an den Piraten festgemacht. Ich habe gesagt, dass bestimmte Forderungen man bei den Piraten findet und bei netzpolitisch nahen Diskursen. Also das heißt, ich habe es nicht nur auf die, wollte ich nur mal so sagen. Also ich glaube nicht, dass die Piratenpartei auf die einzelnen Dinge dort ein Monopol hat. Sind es noch Fragen?
Ja. Also ich streite mich ja oft mit dir, MS Pro. Und,
mit wem nicht?
Ich streite mich mit einigen, also zum Beispiel mit dem Jens streite ich mich nicht so häufig. Dem bin ich häufig einer Meinung. Also du hast jetzt viel von Chancengerechtigkeit geredet und da hat er jetzt hier, ich weiß seinen Namen nicht, ich kenne ihn nur aus dem Internet, gesagt, dass das mit der Chancengerechtigkeit ja nichts Neues ist und ich glaube, die Schwäche deines Vortrags ist auch, dass du halt, also ich finde es auch alles schön und vom Prinzip her ist das ja auch alles ganz gut, Chancengerechtigkeit finde ich gut, aber man muss dann, sobald man dann eben dahin kommt, wo man abwägen muss, ja, was will man denn jetzt hier überhaupt ermöglichen, welche Chancen findet man persönlich aufgrund seines persönlichen Wertekorsetts wichtiger, dann wird es halt immer schwierig und man muss ganz ehrlich sagen, also du hast ja am Anfang auch gesagt, das Geld ist da die erste Schicht, die da nach der Hardware kommt. So. Und, ich glaube,
ich würde das jetzt nicht so festlegen wollen. Also,
ich glaube aber schon, dass in Zukunft ganz viele Verteilungskonflikte kommen, die viel schlimmer werden. So. Also zum Beispiel, dass Finanzkrise hier, die China oder sonst wer will jetzt mehr auf dem Markt Wettbewerb machen. Also jetzt mal, ich sage es jetzt extra in so plattem Deutsch. Ja? Klimawandel kommt, also es gibt... vielleicht meldet sich Afrika auch mal zu Wort und die Leute wollen vielleicht auch mal ihre Chancen haben. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Dinge zu verteilen, auch ganz viel Chancen zu verteilen, aber auch ganz viel Geld um zu verteilen, dass man mit so ein bisschen Plattform da nicht weiterkommt.
Ich habe jetzt, glaube ich, auch gar nicht, also ich wollte jetzt nicht so die Lösung der gesamten Welt jetzt irgendwie, gesamten Weltprobleme jetzt einmal machen, sondern was die Plattformneutralität, glaube ich, leistet, was vorher nicht da war, ist so eine Art erkenntnisleitendes Paradigma für die Ableitung von Forderungen zu sein, die so ein zentrales Ideal und eine zentrale Ideologie, von der man aus denken kann, welche politische Antwort wäre jetzt eine plattformneutrale Antwort. Ja? Und das ist sozusagen so ein Vorschlag für eine Ideologie.
Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema nichts Neues und verschiedene Parteien würden im Grunde das Gleiche sagen zu dem Thema. Ich denke, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass wenn es netzpolitisch tatsächlich mal um Kompetenz und um Nachdenken geht und da selbst die Grünen etwa Schwierigkeiten haben, geschlossen gegen Zensursula zu stimmen, dann wird schon erkennbar, dass das durchaus nicht gleich verteilt ist, selbst wenn in den Parteiprogrammen so allgemein das Internet vielleicht auch als eine feine Sache angesehen wird zum einen. Und jetzt habe ich den zweiten Teil.
Okay, ja, danke.
Ja, ich wollte mich kurz bedanken. Hier gab es ein paar neue Aspekte für mich. Also ich bin da noch gar nicht so in dem Thema drin. Und mir hat es eigentlich trotzdem, dass viele Sachen natürlich an anderen Stellen schon da gewesen sind, gefallen, dass du da so ein bisschen versucht hast, Systematik in diesem Schichtenmodell da reinzubringen und das zu erweitern. Also eins natürlich immer mit Modellen an der einen oder anderen Stelle knirscht, das ist klar. Mir scheint eine Sache auch wichtig zu sein, weil Kommunikation ist ja erstmal oft der Ausgangspunkt für andere Dinge. Wenn nicht kommuniziert wird, dann ist auch nichts mit Überlegungen über soziale Fragen oder sonst irgendwas. Also insofern denke ich schon, dass das Internet und die Freiheit der Kommunikation sozusagen auf Protokollebene, wenn man so will, ja, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Und wenn man dann die Freiheit hat, wie es ja im Internet gerade in der Anfangszeit und bis zu einem gewissen Grad auch heute noch so ist, wenn man die hat, dann passiert eine zweite Geschichte, nämlich dass sich dann eben diese Gravitationszentren bilden, weil natürlich Leute, die auch jetzt nicht so abstrakt wie du darüber nachdenken, einfach machen, was ihnen gerade Spaß macht und wo sie gerade denken, dass es cool ist. Und dann sind die halt bei Facebook und Datenschutz ist dann irgendwie später dran. Ja. Das heißt, ich könnte mir also vorstellen, dass es, wenn du über Regulierung sprichst, dass es eigentlich zwei Dinge sind, wo man drüber nachdenken muss. Das einmal eben diese Protokollfrage, dass Sachen offen sind, dass Provider eben vielleicht nicht filtern können. Also so eine Grundlagengeschichte, dass man die offen hält. Und dann ist aber eine andere Frage, was macht man, wenn dann aufgrund dieser freien Kommunikation sich notgedrungen aus statistischen oder sonstigen Gründen solche Gravitationszentren bilden, was macht man mit denen? Das ist dann eine Sache, die jetzt nicht unbedingt eine reine Frage der Kommunikation sind, sondern eben eine Frage, wie man generell mit Macht umgehen will, wenn sich solche Dinge bilden. Also ich denke, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge und muss man eventuell auch separat behandeln.
Ja, das sehe ich auch so.
Ich weiß nicht, ob das schon dran war, aber haben Sie sich schon mal Gedanken über die Umsetzung gemacht von Ihrem Modell?
Umsetzung. Also das ist jetzt kein Modell, das man jetzt umsetzt, sondern das ist, ja, wie gesagt, was ich vorhin meinte, so eine Art erkenntnisleitendes Paradigma, aus dem man Forderungen heraus extrahieren kann, die man dann umsetzen könnte. Also klar, da kann man sich dann immer darüber streiten, also wie man jetzt zum Beispiel die Bildung, Bildungspolitik angleicht, wie man Chancengleichheit auf der soziokulturellen Ebene oder wie man das bedingungslose Grundeinkommen einführt. Also das sind dann Detaildiskussionen, die jetzt eigentlich mit der Idee der Plattformneutralität jetzt nicht wirklich was zu tun hat, weil das ist relativ beliebig, darum geht es, glaube ich, jetzt hier gar nicht. Ja?
Ja. Ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen der freien Kommunikation, dass wir uns keine Autorität unterwerfen wollen, die unsere Kommunikation regelt. Und genau diese Idee, die gerät ja bösartig unter Beschuss, denn diese Vision ist ja für viele Leute der Albtraum pur. Da heißt es ja, das staatliche Gewaltmonopol wird untergraben. Ich erinnere nochmal an den Herrn Dirk Baranek auf der Republika zum Beispiel, der ja auch sagt, das wäre dann das Faustrecht und so. Und ich halte da nochmal ein Statement von der Netzgemeinde für nötig, jetzt genau zu sagen, welche Rolle der Staat denn spielen soll und wo der Staat Gewalt ausüben soll und wo die Kommunikation frei sein soll.
Ja, das ist interessant. Also ich habe in dem Blogpost, in dem ich das geschrieben habe, habe ich natürlich auch noch ich habe noch weitere Forderungen sozusagen abgeleitet aus dieser Neutralität. Und die andere Sache ist tatsächlich eine absolute Deregulierung in Sachen Informationen und Recht, also auf der staatlichen Ebene. Also beispielsweise der in Deutschland absolut übertriebene Persönlichkeitsschutz, der definitiv abgebaut gehört, etc. Das Abmahnwesen, das eingedämmt werden muss, etc. Also das heißt, auch sozusagen auf der rechtlich-staatlichen Ebene sozusagen dafür zu sorgen, dass bestimmte Prozesse besser fließen, dass die Kommunikation besser fließen kann, ja. Und da müsste man tatsächlich eine Sache machen. Eine Sache, die habe ich jetzt gar nicht untergebracht in dem Vortrag, ist tatsächlich, dass das baut so ein bisschen auch auf ein paar anderen Ideen auf, die ich vorher in diesem Blog entwickelt habe. Die allgemein auch schon zur Diskussion stehen, das sind solche Themen wie Post-Privacy, aber auch eben das selbstbestimmte Filtern von Informationen. Das sind so Sachen, die ich beschrieben habe, wo so sind die Trends hingehen, sage ich mal, allgemein im Internet und auf die Gesellschaft sich vorbereiten muss. Und diese Idee der Plattformneutralität habe ich auch übrigens genau deswegen mehr oder weniger entworfen, weil ich glaube, dass sich eine Gesellschaft darauf vorbereiten muss, dass unglaublich viele Daten über persönliche Dinge im Netz landen werden und noch viel mehr, als man glaubt, und dass man das auch selbst nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist der Titel meines Blogs, ist Kontrollverlust. Also das heißt, ich habe im Grunde genommen auch versucht, Leitfaden für eine Utopie zu schreiben, die sich auf eine Gesellschaft des Kontrollverlustes von Informationen vorbereitet. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, dass wir wirtschaftliche Grundlagen und Abhängigkeiten eingleichen wollen, dann will ich versuchen, eben sozusagen die Gesellschaft ein bisschen auszupolstern, wenn es dann eben darum geht, besoffene und bekiffte Fotos von einem im Netz zu finden. Also so ein bisschen. Darum soll es auch ein bisschen gehen. Also das habe ich jetzt in diesem Vortrag leider nicht mit unterbringen können. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, hätte ich es vielleicht können. Ich habe ein bisschen schnell geredet anscheinend. Hat noch jemand Fragen?
Ja, ich wollte noch was anmerken. Also du hast am Anfang relativ viel...
Wo ist das gerade?
Hallo, hier.
Ah ja, hi.
Relativ viel Kritik bekommen, das mal ein bisschen zu verbessern, diesen Eindruck. Ich fand das schon ganz ordentlich, so streckenweise, was du da gemacht hast.
Danke.
Und ich finde auch das Argument schwach, so dass das nichts Neues ist. Also manchmal ist es halt doch ganz gut, auch mal wieder irgendwie zurückzugehen zu Theorien, die schon da waren. Und es ist auf jeden Fall besser, als wenn einem halt die Postmoderne so sehr den Kopf vernebelt, dass man ohne theoretische Bodenhaftung da einfach frei assoziiert oder so. Und Theorie des der herrschaftsfreien Kommunikation, das kann man mal wieder bringen. Das ist sicherlich jetzt irgendwie nicht in der Heavy Rotation gewesen in den letzten Jahren, so als Theorie. Ich bin zwar irgendwie nicht der größte Fan von Habermas,
ich auch nicht übrigens,
der Rolle Judas, der kritischen Theorie, aber Nee, ist gut. Aber andererseits bringst du halt auch dann, das wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dann doch einen ziemlich wilden Ideologiemix, wenn du dann am Schluss nochmal vom radikal entfesselten Markt der Ideen sprichst. Vielleicht ist es einfach das Wort Markt, wo ich dann halt wieder die ökonomische Ausgrenzung halt sehe. Und das passt für mich dann irgendwie nicht zusammen.
Ja, das ist schon eine sehr krude Mischung. Aber wenn wir das jetzt hier so bei belassen und oder hat noch jemand was ganz dringend? Na gut, nochmal.
Ja, vielleicht unmittelbar daran anschließend. Wir haben ja bisher eigentlich eher davon profitiert, dass das Internet durch seine Internationalität so schwer regulierbar ist und viele Dinge einfach sich beispielsweise bei Zensurbestrebungen, das ausgesprochen anstrengend war, einfach weil es sich nur durch nationale Gesetzgebung realisieren ließ, die dann immer wieder zu umgehen waren. Nur genau das fällt uns natürlich jetzt auf die Butterseite, wenn sowas wie ein internationales Kartellrecht etwa anvisiert wäre, um so Sachen wie Google Street View-Geschichten oder marktbeherrschende Stellungen von einzelnen Diensten in den Griff zu bekommen. Genau da ist dann halt die Frage, wo würde man da ansetzen? Hast du da eventuell schon?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über Plattformneutralität und Forderungen, die wir daraus ableiten wollen, sprechen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir bei ganz vielen Dingen vor eben genau diesem Internationalitätsproblem stehen und dort keine rechtliche Handhabe überhaupt herstellen können. Eine Lösung habe ich dafür auch nicht. Ich glaube, das muss man, da muss man abwarten, was dort auf internationaler Ebene passiert. Also ehrlich gesagt nicht. Also ich finde das ganz spannend gerade, jedenfalls, dass sich dieser ganze Netzsperren-Diskurs und diese ganzen Netzsperren-Aktivismus jetzt sich europäisiert und wohl, so wie ich das mitbekomme, erfolgreich europäisiert. Das heißt, so eine internationale Aktivistenszene für freies Internet und für freie Kommunikation, das ist ja durchaus wünschenswert und das braucht es, glaube ich, relativ bald. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. So, und damit vielen Dank.
Ja, vielen Dank.